SWR 3 Spezial. Eure Fragen zum Thema Impfen.
Mit Sebastian Müller, hallo. Sollen wir unsere Kinder impfen lassen oder nicht? Welche gesundheitlichen Sorgen habt ihr? Welche Empfehlungen und Ratschläge haben Menschen vom Fach? Wie schaffen wir auch zwischen Geimpften und Ungeimpften ein harmonisches Weihnachten? SWR 3 Land hatte jede Menge Fragen und wir nehmen uns jetzt 2 Stunden Zeit, eure Fragen rund ums Impfen zu beantworten. Und wir tun das zuerst mit dem Münchner Kinderarzt Professor Johannes Hübner. Hallo, Herr Hübner.
Guten Tag.
Und mit dem Virologen Dr. Martin Stürmer.
Ja, hallo zusammen.
Jetzt sagt die STIKO also, Kinder ab 5 mit Vorerkrankungen impfen oder bei individuellem Wunsch. Ich habe mich darüber gewundert. Wenn wir möchten, heißt das ja, können wir unsere Kinder impfen lassen. Auf mich wirkt das so ein bisschen, als würde sich die STIKO aus der Verantwortung nehmen. Fragen wir erst den Kinderarzt, Herr Hübner. Wie geht's Ihnen mit diesem Statement von gestern?
Also das ist ein Statement, was ich ehrlich gesagt auch so erwartet habe. Und ich finde, das eröffnet uns wirklich alle Möglichkeiten. Die STIKO muss sehr genau abwägen. Und da geht es halt wirklich um eine Nutzen-Risiko-Abwägung. Man muss gucken, was nützt die Impfung den Kindern? Aber man muss natürlich dem gegenüber auch stellen, was ist das Risiko von der Impfung? Das Risiko ist minimal. Also wir sehen, das ist eine Impfung, die sehr, sehr gut vertragen wird. Aber man muss dazu auch sagen, der Nutzen ist natürlich auch sehr gering, weil Kinder wirklich diese milden Verläufe haben, weil Kinder sehr, sehr selten schwer an dieser Infektion erkranken. Und ich meine, was die STIKO ganz klar gesagt hat, und das war auch bei der letzten Empfehlung so für die 12- bis 15-Jährigen, die Kinder, die ein Risiko haben, die Vorerkrankungen haben, und das ist in der Zusammenfassung sehr gut auch aufgelistet, die wird, glaube ich, in den nächsten Tagen veröffentlicht. Wir haben die schon gesehen als Fachgesellschaften. Da sind eine ganze Reihe von Risikofaktoren aufgelistet. Da ist es ganz klar, da ist die Empfehlung, auch alle diese Kinder zu impfen. Ein weiterer Grund, was auch bei der letzten Empfehlung schon war, ist natürlich eine Situation, wo in der Familie jemand ist, der ein Risiko hat, der eine Chemotherapie hat, eine Immunsuppression. Auch da ist eine ganz klare Empfehlung von der STIKO, diese Kinder zu impfen. Und bei den übrigen Kindern, bei den gesunden Kindern, ist die Empfehlung jetzt einfach so, da müssen wir noch abwarten. Und das finde ich auch sinnvoll so, was zeigen uns die Daten in USA, in Israel sind schon sehr viele Kinder geimpft worden.
Also erstmal abwarten. Ne? Das ist ja so das Fazit für die, die keine Vorerkrankungen haben. Virologe Martin Stürmer, teilen Sie diese Meinung?
Ja, natürlich ist es ganz wichtig, dass wir nicht den Eindruck erwecken, dass wir hier übereilt Empfehlungen aussprechen. Und das hat sich die STIKO ja immer sozusagen ins Handbuch geschrieben, dass sie sehr sorgfältig eben über die Zulassungsdaten hinaus weitere Daten prüft, um eben ein besseres Bild zu bekommen. Natürlich wünscht man sich als Virologe, dass mehr Menschen geimpft werden können, eben auch die Kinder, die natürlich im Augenblick mit die Hauptlast der Infektion tragen. Aber wir haben ja schon gehört, und das ist ja wissenschaftlich völlig unumstritten, dass die Kinder ja nahezu seltenst einen wirklich schweren Verlauf oder gar Todesfolgen zu verzeichnen haben. Und da muss man natürlich sorgfältig abwägen. Ich bin immer noch so ein bisschen hinter der Long-Covid bzw. der Autoimmunerkrankungen, die möglicherweise eben als Folgeerkrankung kommen können. Ich glaube, da sind wir uns einig. Da ist sicherlich noch nicht der Weisheit letzter Schluss gefunden. Und deswegen bin ich da immer ein bisschen vorsichtiger und wünsche mir natürlich, dass wir möglichst schnell da auch breiter impfen könnten.
Die Verunsicherung ist bei vielen Eltern groß, die Meinungsunterschiede auch, die Datenlage ist relativ dünn. Orientierung gibt's jetzt bei uns. Das SWR 3 Spezial, eure Fragen rund ums Impfen. Und wir bleiben erstmal bei den Kindern. Das sagen Menschen aus SWR 3 Land auf die Frage, Kinder impfen lassen, ja oder nein?
Würde ich meine Kinder impfen lassen, da halte ich mich an den Chef der STIKO. Nein.
Grundsätzlich finde ich das mit der Impfung sehr gut. Also mein Mann und ich, unsere ganze Familie ist geimpft. Ich bin ganz froh, dass ich die Entscheidung gerade für meinen Sohn noch nicht treffen muss. Der ist jetzt erst 2. Da gibt es einfach keinen Impfstoff. Da macht man sich natürlich schon Sorgen und Gedanken. Ja.
Ich bin mir nicht sicher, ob die Impfstoff, was jetzt rumläuft, ob das jetzt tatsächlich so wirkt.
Bei Kindern bin ich dagegen, weil die haben ihr starkes Immunsystem und das ist noch nicht geforscht, dass man sagt jetzt, also ich habe selber ein 8-jähriges Kind und ich komme damit nicht klar. Also mit Erwachsenen würde ich auf jeden Fall ja sagen. Ich bin auch geimpft. Aber bei Kindern, no.
Ja, für Kinder ist ja diese Pandemie doppelt fies. Ne? Die sind am wenigsten gefährdet, aber mit am stärksten betroffen. Sollte man kleine Kinder impfen lassen? Wir stellen beiden Experten jetzt mal die gleiche Frage. Einmal an den Virologen Martin Stürmer. Wie hoch ist denn das Risiko für mein Kind, wenn es Corona bekommt? Und wie hoch ist das mögliche Risiko durch eine Impfung?
Ja, natürlich ist es so, dass wir bei den kleineren Kindern eben sehr selten wirklich schwere Verläufe sehen oder gar intensivpflichtige Verläufe und Todesfolge. Das ist, sind Einzelfälle tatsächlich. Muss man ganz klar sagen, was noch etwas unerforscht ist, ist die mögliche Folge, Spätfolge, die wir haben. Das ist noch ein Thema, was noch nicht ganz abgearbeitet ist. Insofern, ja, gibt es ja diese strittige Frage, soll ich die Kinder jetzt impfen lassen, weil die Erwachsenen sich zu bequem sind, der Impfung komplett zu folgen. Auf der anderen Seite denke ich, wenn wir da lang diskutieren, kommen wir auch nicht weiter. Also von meiner Seite, jeder zusätzlich geimpfte Mensch in Deutschland, unabhängig jeglichen Alters, ist ein Gewinn und ein Schritt raus aus der Pandemie.
Also Nadel rein in alles, was lebt, sozusagen. Kinderarzt Johannes Hübner, auch an Sie die Frage, wie hoch schätzen Sie das Risiko für ein Kind ein, wenn es Corona bekommt? Und wie hoch das mögliche Risiko durch eine Impfung?
Also ich habe es vorher ja schon gesagt, also die Risiken, beide Risiken sind minimal. Also das Risiko durch die Impfung ist sicher minimal. Da haben wir inzwischen ja auch viel Erfahrung. Wie gesagt, es gibt auch diese 5 Millionen Kinder, die in den USA schon geimpft sind. Da wissen wir jetzt noch keine richtig zusammengefassten Daten, aber das scheint sehr problemlos zu laufen. Wir wissen das ja von den 11- bis 15-Jährigen. Da sind ja weltweit jetzt schon wirklich viele Millionen geimpft. Da haben wir auch eine lange Beobachtungszeit. Also wir haben da, glaube ich, einen guten Überblick. Es ist, wie Herr Stürmer gesagt hat, das Risiko für die Kinder ist minimal. Wir sehen schwere Verläufe, sehen wir bei anderen Infektionskrankheiten auch. Wir wissen in Deutschland jetzt gegenüber den über 100.000 Todesfällen bei den Erwachsenen hat das RKI 33, glaube ich, Kinder unter 20 Jahren erfasst, die an der Infektion gestorben sind. Und die meisten von denen, also bei 2/3, wo das bekannt war, waren Grunderkrankungen, haben da eine Rolle gespielt. Also wie gesagt, das Risiko der Erkrankung bei den Kindern ist minimal. Ich persönlich muss auch sagen, ich sehe das wie Herr Stürmer. Meine Kinder, wie gesagt, die sind schon älter. Da kommt es jetzt nicht mehr zum Tragen. Aber ich würde diese Öffnungsklausel, die die STIKO ja auch vorgesehen hat, die würde ich nehmen und ich würde meine Kinder auch impfen lassen.
Werden wir konkreter? Eure Fragen an den 07221211. Hallo.
Hallo, ich bin Laura. Ich habe einen 5-jährigen Sohn und stelle mir jetzt die Frage, ob die Impfung eine Auswirkung auf die Entwicklung der Kinder hat. Und wenn sie Auswirkungen auf die Entwicklung der Kinder hat, welche Auswirkungen das wären. Ich würde ihn eigentlich gern impfen lassen, bin mir aber noch unsicher, ob das jetzt wirklich eine gute Idee ist, da er auch keine Vorerkrankungen hat oder ob ich da lieber noch warte auf weitere Erkenntnisse.
Herr Stürmer, es ist ja im Prinzip die Frage nach den Spätfolgen und die Antwort ist, es gibt zu wenig Erkenntnisse darüber, oder?
Ja, die Spätfolgen von Impfungen, das ist ja immer so ein heikles Thema, was, glaube ich, vielfach falsch verstanden wird. Eine Impfung erzeugt eine Reaktion, die ist zeitnah. Und es gibt bestimmte Dinge, die wir aufgrund der Seltenheit nicht sofort sehen. Da braucht man dann millionenfache Ereignisse, um das korrelieren zu können. Und deswegen glauben viele Leute, das sind Spätfolgen einer Impfung. Das dauert einfach nur längere Zeit, bis wir diese entdecken. Und gerade die Corona-Impfstoffe sind so gut verwendet worden weltweit, dass wir selbst die seltensten Nebenwirkungen schon so gehäuft hätten sehen müssen, sodass man davon ausgehen muss, dass es eben diese Angst eigentlich gar nicht begründet ist in irgendeiner Form, was Spätfolgen angeht. Ja.
Da klingelt kurz das Telefon. Deswegen gehen wir weiter mit der Frage an Johannes Hübner. Ist denn der Impfstoff, fragt Kathi Brenner aus Rohrdorf, bereits an die neue Virusvariante Omikron angepasst? Ich glaube, das ist recht schnell beantwortet. Nein. Wenn nicht, ab wann könnte man denn mit einem angepassten Impfstoff für Kinder rechnen? Wir verimpfen ja noch das Zeug von 1810, ne?
Ja, 1810 stimmt jetzt nicht, sondern das ist natürlich der Impfstoff, der ungefähr ein Jahr alt ist. Das ist ja bei diesen ganzen Virusvarianten immer auch diskutiert worden. Also von der Theorie, von der Technik können das die Firmen relativ schnell anpassen, haben das auch versucht und untersucht, haben aber festgestellt, dass mit den bisherigen Virusvarianten die normale Impfung, die wir jetzt die ganze Zeit haben, auch sehr gut wirksam ist. Bei Omikron, da muss man, glaube ich, jetzt im Moment sehr vorsichtig sein. Das bringt natürlich jetzt sehr viele Verunsicherung rein. Das ist sicher eine Sache, die uns Sorgen macht. Was aber wirklich jetzt da dahinter steht, dazu ist es, muss man sagen, viel zu neu. Also da können wir einfach noch wenig darum sagen. Es scheint so zu sein, dass dieses Virus die Impfung besser unterlaufen kann. Aber auch dazu, wie gut die Impfung wirklich wirksam ist, können wir, glaube ich, im Moment noch nichts richtig sagen.
Interessante Zahlen gibt es von den Kollegen von Quarks.de zum Beispiel. Bisher sind in Deutschland rund 7000 Kinder zwischen 0 und 14 im Krankenhaus behandelt worden, Stand Ende November. Es ist eigentlich eine relativ niedrige Quote bei mehr als 700.000 offiziell gemeldeten Infektionen plus eventuelle Dunkelziffer. Herr Stürmer, spricht das im Grunde dann nicht eher gegen eine Impfung?
Nein, tut es nicht. Es ist natürlich so, wir müssen immer gucken, welche Ziele wir definieren. Und wir haben ja im Prinzip zwei Ziele, der Eigenschutz und der Schutz sozusagen für die Gesellschaft. Und natürlich haben wir ja ein paar Mal schon hoch und runter diskutiert, dass die Kinder in der Akutphase nicht davon betroffen sind oder kaum davon betroffen sind, schwere Verläufe zu haben. Aber zum einen darf man nie unterschätzen, dass die Kinder ja trotzdem andere anstecken können. Und wir wollen ja auch eben auch die Familien und die Großeltern immer davor bewahren, möglicherweise eben auch Angst haben zu müssen, mit ihren Enkelkindern in Kontakt zu geraten. Und insofern ist das auf jeden Fall eine Möglichkeit, eben auch diesen ganzen Kreislauf zu durchbrechen. Und ich bin immer noch der Meinung, wir sollten das nutzen. Natürlich dürfen wir dabei nicht außer Acht lassen, dass es ganz wichtig ist, auch die Erwachsenen weiter zu motivieren und dazu zu bringen, sich impfen zu lassen. Also jetzt nur, weil wir die Impfung für die Kinder nehmen können, entbindet das nicht die Erwachsenen von ihrer Verantwortung, auch gerade hinsichtlich Boosterimpfung. Ja.
Exakt darüber wollen wir auch sprechen. Es kommen viele Fragen zu den Boosterimpfungen oder zu einem möglichen oder nötigen Antikörpertest vor einer Impfung. Und es kommen auch viele Fragen von Schwangeren. Wir sprechen über all das bis 15 Uhr im SWR3 Spezial.
Dass sich viele Menschen Sorgen machen,
ist verständlich. Vielleicht liegt es auch an dem, was SWR3-Hörer Jörg sagt.
Warum wird eigentlich nie erwähnt, jetzt mit Kinderimpfen oder Erwachsenenimpfen, dass dieser Impfstoff immer noch ein experimenteller Impfstoff ist, mit einer Notfallzulassung.
Und das Gleiche kommt zum Beispiel von Rüdiger Adams aus Gusenburg. Seit den ersten Zulassungen ist ein Jahr vergangen. Jetzt wurde die Notfallzulassung verlängert. Und weiter, eine reguläre Zulassung, schreibt er, würde vielleicht den ein oder anderen Ungeimpften erreichen und neues Vertrauen herstellen. Frage an den Virologen Martin Stürmer. Wieso werden uns allen nach wie vor Notfallzulassungen reingehauen? Da sollte doch die Datenlage besser sein, oder? Stimmt das gar nicht?
Nein, es sind keine Notfallzulassungen. Das haben wir in Europa nicht gemacht, sondern es sind sogenannte bedingte Zulassungen. Und insofern muss man sich da keine Sorgen machen. Das ist jetzt nichts mit der heißen Nadel gestrickt ist, was man auf die Schnelle da ohne vernünftige Prüfung an den Markt bringt, sondern im Prinzip sind diese Zulassungsverfahren weiterhin sicher. Der große Vorteil eben dieses Zulassungsverfahren, was wir gesehen haben, ist, dass die Studiendaten parallel zum Prozess eingereicht werden, sind nicht am Ende. Weil wenn ich erstmal zigtausend Papierseiten sammle und dann den Behörden gebe, dauert es natürlich noch mal ewig, bis das geprüft wird. Und das hat man sozusagen immer scheibchenweise machen können. Und damit ist der ganze Prozess deutlich entschlackt. Und das, was wir haben, ist absolut sicher und ist in keinster Weise irgendwo an der Sicherheit gespart worden im Rahmen dieser Zulassung. Da muss man sich keine Sorgen machen.
Eure Fragen rund ums Impfen, das SWR3-Spezial, auch live im SWR-Fernsehen, falls ihr es bei der Arbeit einschalten wollt und auch auf swr3.de. Und live am Telefon ist Anne Christmann aus Rilassingen-Worblingen. Hallo Anne.
Hallo zusammen.
Du bist in der 22. Schwangerschaftswoche. Herzlichen Glückwunsch, nachträglich.
Ja, danke schön.
Und bisher zweimal geimpft mit BioNTech. Die zweite Impfung ist über 5 Monate her. Du zögerst jetzt mit der Boosterimpfung und hast welche Frage?
Ja, ich würde gerne von Ihnen wissen, auf welchen Daten die Empfehlungen der STIKO beruhen, also für die Boosterimpfung, woher die Daten stammen und wie viele Schwangerschaftsverläufe dabei denn beobachtet worden sind.
Ich stelle die Frage gleich mal weiter, denn technisch hören dich, glaube ich, Herr Hübner und Herr Stürmer nicht. Also, wie viele Daten von Schwangeren sind denn in diese gesamten Daten zu den Boosterimpfungen eingeflossen?
Also Wie viele Daten da insgesamt jetzt in die Studien eingeflossen sind, weiß ich nicht. Das ist aber was weltweit schon seit langem empfohlen ist. Also da ist Deutschland relativ spät gewesen mit der Empfehlung für die Schwangeren. Das haben andere Länder sehr viel früher gemacht. Und ich würde davon ausgehen, dass es da viele Millionen Schwangere schon gibt, die geimpft worden sind und wo wir diese Verläufe haben. Und das ist eine Empfehlung, die inzwischen wirklich auch weltweit so ausgesprochen ist und die ich absolut nur unterstütze, kann. Wir haben wirklich einige schwere Verläufe gesehen bei Schwangeren und es, als Kinderarzt kann ich natürlich auch sagen, es ist natürlich auch für nach der Geburt ganz wichtig. Wir haben häufig bei den Neugeborenen die Situation, dass Mütter sich kurz vor der Geburt infizieren, dann zur Geburt kommen und dann natürlich auch ihr Neugeborenes anstecken können. Das sind alles Dinge, die man verhindern kann. Wenn sie jetzt zweimal geimpft sind, dann ist schon mal gut. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich. Und ich würde den Booster dann so, wie er normal empfohlen ist, nach der Geburt machen. Auch da spricht überhaupt nichts dagegen zu impfen, wenn man hinterher stillt. Also da gibt es keine Probleme. Ist eine zusätzliche Sicherheit nochmal fürs Kind. Also wie gesagt, Booster nach der Geburt.
Ich habe ein leichtes Zucken wahrgenommen von Herrn Stürmer.
Nein, es geht im Prinzip in die richtige Richtung. Empfohlen ist auch der Booster tatsächlich auch schon ab dem zweiten Trimenon in der STIKO. Ich kann das nur unterstützen. Die Daten, wir haben ja vorhin über die STIKO diskutiert, dass die Empfehlung eigentlich immer nur dann ausspricht, wenn sie einen ausreichenden Datensatz vorhanden sieht. Und die Empfehlungen zum Impfen und zum Booster für die Schwangeren ab dem zweiten Trimenon sind definitiv auch in der STIKO genannt. Und insofern sollte es auch keine Sicherheitsbedenken diesbezüglich geben.
Anne, du hast die Antworten hoffentlich gehört?
Ja, ich habe alles gehört. Vielen Dank erstmal für die Antworten. Ja, das ist genau das, was ich auch hier im Alltag erfahre. Die einen sagen ja, die anderen sagen nein oder erst danach. Ja, da muss ich mir jetzt Gedanken zu machen bis Sonntag. Da hätte ich die Möglichkeit, mich impfen zu lassen.
Genau, du hast am Sonntag einen Boostertermin. Wir fragen nochmal möglichst konkret. Also am Sonntag wäre der Boostertermin. Frage an Herrn Hübner und auch an Herrn Stürmer. Wahrnehmen oder nicht wahrnehmen?
Ja, wenn der Boostertermin jetzt wäre, das hatte ich vorher nicht vom Zeitlichen her. Ich hatte gedacht, der Boostertermin ist nach der Entbindung. Wenn der Boostertermin vor der Entbindung ist, wunderbar, kann man das auf jeden Fall machen. Sehe ich so wie Herr Stürmer.
Okay, also Sie schätzen die Impfsicherheit des ungeborenen Babys.
Ich kann dem nichts hinzufügen, Boostertermin wahrnehmen, ist auf jeden Fall sicherer und dann ist man sehr gut geschützt. Auch wenn Omikron sich tatsächlich in den nächsten Wochen durchsetzen sollte, dann ist der Schutz auf jeden Fall deutlich besser gegeben, als wenn man es nicht täte.
Anne, tatsächlich eine sehr klare Antwort, oder?
Ja, vielen Dank für die konkreten Antworten.
Dann gesund bleiben.
Alles Gute Ihnen allen, genau.
Grüße an den Bodensee, genau. Wie sinnvoll ist denn zum Beispiel eine Antikörpertestung vor einer Drittimpfung? Darüber reden wir noch in diesem SWR3-Spezial. Und gleich kommt auch ein neuer Experte in die Runde dazu. Im SWR-Fernsehen haben wir schon gesehen und auch auf swr3.de. Also auch eure rechtlichen Fragen jederzeit schicken. Ein neuer Experte ist dazugekommen. Wir beantworten eure Fragen rund ums Impfen in diesem SWR3-Spezial. Mein Name ist Sebastian Müller und neben Kinderarzt Professor Johannes Hübner und Virologe Dr. Martin Stürmer ist Frank Bräutigam dabei, ARD-Rechtsexperte. Hallo Frank.
Hallo Basti, grüße dich.
Erste Frage an dich von einem Hörer aus Aachen.
Und zwar ist es so, dass ich von der Mutter meines Sohnes getrennt lebe, wir das gemeinsame Sorgerecht haben und ich dieses Jahr auch schon über das Oberlandesgericht die normalen Impfungen erstreiten musste. Und ich jetzt natürlich vom nächsten Problem stehe, wie schaut es aus mit Corona-Impfung für meinen 8-jährigen Sohn?
Frank, ich weiß nicht, ob du es gehört hast, aber es geht sehr gut, okay.
Habe ich gehört, die Fälle werden zunehmen, dass die Eltern sich nicht einig sind und die sind auch schon vor Gerichten gelandet. Wichtig ist jetzt hier das Alter des Hörers, also des Sohns des Hörers, 8 Jahre war da und dann kommt die STIKO-Empfehlung, ja oder nein, ins Spiel. Denn die Gerichte, wenn die darüber entscheiden, orientieren sie sich an der STIKO. Ich würde jetzt mal 2 Szenarien für unseren Hörer durchspielen. Wenn sein Kind eine Vorerkrankung hat, dann haben wir die STIKO-Empfehlung jetzt. Und was dann vor Gericht schon passiert ist, dass das Gericht sagt, daran orientieren wir uns und wir übertragen diese Entscheidung dem Elternteil, dass der STIKO folgt. Dann würde das Gericht unserem Vater hier das Recht zu entscheiden übertragen und dann könnte die Impfung stattfinden. Wenn sein Kind keine Vorerkrankung hat, dann haben wir bislang keine STIKO-Empfehlung. Und dann würde es dabei bleiben, dass das Kind nicht geimpft würde. Das ist so die grobe Rechtslage, die auch schon vor Gerichten war und die da wahrscheinlich jetzt noch häufiger hinkommt.
Du bleibst noch eine Weile bei uns, denn es gibt sehr, sehr viele auch rechtliche Aspekte. Ne? Wie ist es, wenn das Kind geimpft werden will und die Eltern nicht oder auch andersrum? Wir versuchen, auch dir alle Fragen zu stellen, die kommen. Unsere Experten sind auch zu sehen. Wer gerade arbeitet, schaltet einfach das SWR-Fernsehen ein, bekommt dann das Bild zu diesem SWR3-Spezial, auch auf swr3.de natürlich. Und viele von euch fragen zu Drittimpfungen. Wobei das Wort Drittimpfung ja gar nicht immer stimmt. Petra hat uns geschrieben, sie wurde im Mai mit Johnson & Johnson geimpft. Im November hat sie dann BioNTech bekommen. Braucht sie denn noch eine dritte Impfung, um vollständig geimpft zu sein? Frage ginge an den Virologen Martin Stürmer.
Also erstens ist man nach bisheriger Lage auch mit einer einmaligen Johnson & Johnson Impfung vollständig geimpft. Es wird aber dringend empfohlen, all denjenigen eine zweite Impfung mit einem mRNA-Impfstoff wahrzunehmen, weil einfach bekannt ist, dass der einmaligen Impfung mit Johnson & Johnson die Immunität nicht wirklich ausreicht. Was dann sozusagen die dritte Impfung, also dann tatsächlich dann auch wieder den Booster angeht, gilt auch hier, dass 5 bis 6 Monate nach eben dem zweiten Schuss sozusagen wäre der dritte dann dran. Und insofern ist jetzt gerade nach diesem Impfschema bis jetzt von einem sehr guten Schutz auszugehen. Aber wenn der Booster dran wäre, würde ich den natürlich auch entsprechend wahrnehmen.
Nächste Frage von Silke aus Esslingen.
Hallo, hier ist die Silke aus Esslingen. Mein Freund und ich sind beide zweimal geimpft, haben uns jetzt aber doch leider angesteckt und würden gerne wissen, wie das mit den Boostern ist. Müssen wir jetzt nochmal zusätzlich warten oder können wir ganz normal uns boostern wie geplant? Dankeschön.
Herr Stürmer?
Nein, die müssten warten. Also das gilt jetzt aus der neuesten STIKO-Empfehlung auch für die, die sich entweder ganz am Anfang angesteckt haben oder nach der Impfung angesteckt haben. Ab dem Zeitpunkt der letzten Aktion gelten auch hier wieder Wartezeiten von einem halben Jahr. Das heißt, für die beiden entsprechend jetzt nicht notwendig.
Dann gilt ja diese Booster-Impfung auch für Jugendliche bzw. Kinder. Das fragen zumindest viele aus SWR3. Dürfen wir jetzt auch Jugendliche boostern lassen? Müssten oder sollten auch Jugendliche, die schon beide Impfungen haben, noch eine dritte bekommen? Uli fragt das wegen seiner 14-jährigen Tochter. Auch Susanne aus dem Westerwald und Eva schreibt das Gleiche. Frage an Kinderarzt Herr Hübner. Wie sinnvoll ist Boostern bei Jugendlichen?
Also diese Boosterimpfungen sind bisher für die Kinder von der STIKO noch nicht empfohlen. Und das ist sicher was, was wir auch erstmal beobachten wollen und wo wir auch sehen wollen, wie ist überhaupt die Immunantwort der Kinder. Die ist schon anders als von den Erwachsenen. Und da laufen Studien, wo man jetzt eben schaut, wie lang hält der Impfschutz an. Die Frage ist, brauchen wir überhaupt einen Booster für die Kinder? Und die andere Frage ist, wenn wir einen brauchen, wann brauchen wir ihn? Und ich möchte vielleicht noch mal so ein Wort auch zu diesem Booster sagen. Das ist sowas, was so jetzt durch die Presse geistert. Kinderärzte würden das nie als Booster sehen. Also wir impfen ja sehr viele Eltern, wissen das. Und das ist ganz normal, dass wir dreimal impfen. Also wir würden jetzt zum Beispiel die normalen Kinderimpfungen, die eben 2+1 ist so ein ganz gängiges Schema, das sind 3 Impfungen und da würde kein Mensch von einem Booster reden. Wir haben wahrscheinlich, ich meine, das war alles ja sehr mit heißer Nadel gestrickt am Anfang. Wir haben einfach mal gedacht, es reichen diese 2 Impfungen aus. Wir haben gesehen, dass sie nicht ausreichen, aber das ist jetzt nichts, was den Kinderarzt, den Infektiologen, den Immunologen überrascht, dass wir einfach da noch eine dritte Impfung brauchen.
Verstehe
und vielleicht das, auch dazu noch, ja. Dass, wie das in der Zukunft aussieht, werden wir auch noch mal sehen müssen. Zum Beispiel die Influenza-Impfung, die ja auch eine ganz wichtige Impfung ist, die müssen wir jedes Jahr wiederholen. Also auch das ist durchaus was wir kennen und mit was wir auch vertraut sind, dass Viren sich etwas verändern und dass man ein Virus eine angepasste Impfung, zum Beispiel eben bei der Influenza, jährlich wiederholen muss.
Verstehe ich das richtig? Also ich bin zum Beispiel als Kind mal von einer Maus in den Finger gebissen worden. Ich glaube, es hat damals 3, 4, 5 Tetanus-Impfungen gebraucht. Das hat niemand in Frage gestellt. Aber weil wir jetzt diesen ganzen Prozess live mitverfolgen können, wir alle, sind wir so skeptisch.
Genau, also das Tetanus ist so eine von den Impfungen, die wir alle 10 Jahre wiederholen. Und wie gesagt, wenn jemand akut exponiert ist, Tollwut ist auch so eines, wo wir sehr, sehr viele Impfungen in sehr kurzem Zeitraum durchführen. Also Impfungen, die jetzt wirklich nur 2-mal sind, gibt es ehrlich gesagt sogar relativ wenige.
Gut, dann Herr Hübner, es gibt eine Initiative, die bisher off-label geimpft haben. Da kommen einige Fragen dazu. Da gibt es Listen im Netz, wo sich Eltern eintragen können. Wie ist Ihre Haltung dazu?
Also wir haben als Fachgesellschaft uns da ganz klar dagegen entschieden, Off-Label-Impfungen. Wobei, ehrlich gesagt, ist das Thema jetzt so ein bisschen durch. Sag mal so, zumindest für die 5- bis 11-Jährigen haben wir eine EMA-Zulassung. Damit ist es per Definition schon nicht mehr Off-Label. Off-Label wäre jetzt eben die ganz Kleinen, die 6 Monate alten bis 5 Jahre alten. Da laufen die Studien. Das ist sicher was. Da gibt es auch Kinder, die Risiken haben, die wir auch gerne impfen würden. Da laufen die Studien noch. Wir sind aber sehr, sehr zurückhaltend mit diesen Off-Label-Impfungen. A, aus juristischen Gründen, da kann vielleicht der Herr Bräutigam gleich auch noch mal was dazu sagen. Das ist natürlich immer auch ein Risiko für den Arzt, der impft. Aber ganz wichtig aus Kinderarztsicht, wir wollen natürlich auch wissen, welche Dosis wir nehmen. Und dazu brauchen wir die Studien. Dazu müssen wir sehen, es sind zum Beispiel jetzt für diese Zulassung der 5- bis 11-Jährigen, ich glaube, 6 unterschiedliche Dosisregime verglichen worden. Und dann hat man hinterher geguckt, wie ist die Antikörperantwort, wie ist der Schutz. Und dann wird eines ausgewählt, was eben optimal ist. Und diese Informationen brauchen wir.
Welche Informationen Menschen gerne hätten, die vor einer Boosterimpfung stehen, ist, wie viele Antikörper habe ich denn? Antikörpertest vor der Boosterimpfung, sinnvoll oder nicht?
Klingt das doch darüber sprechen wir gleich hier.
Wir lassen uns erst auf Antikörper testen, um festzustellen, wie unser Immunsystem aufgestellt ist und entscheiden dann über eine eventuelle Boosterimpfung. In einer perfekten Welt ohne völlig überlastete Labore und in der Geld keine Rolle spielt, wäre das vielleicht die beste Lösung. Antikörpertest, ja oder nein? Darüber reden wir jetzt im SWR3-Spezial. Virologe Dr. Martin Stürmer, wie ist Ihre Einstellung dazu?
Ja, wenn Sie mir den Wert nennen, ab dem ich wirklich festmachen kann, ich brauche eine Boosterimpfung, ja oder nein, dann sind wir da sicherlich einen Schritt weiter. Haben wir aber nicht. Wir können im Prinzip noch keine wirkliche Korrelation zu einem Wert abgeben. Deswegen ist das vielleicht nice to have, diese Daten zu haben, dass ich zum Beispiel, wenn ich mich jetzt impfen lasse, vorher gemessen, nachher messen lassen, dann weiß ich zumindest, dass mein Immunsystem reagiert hat. Aber unter welchem Schwellenwert ich wirklich boostern soll, den kenne ich nicht. Und ich noch was anderes zu bedenken, die Dynamik des Abfalls der Antikörper ist extrem unterschiedlich. Wir wissen inzwischen über die Verläufe, die ich hier sehe, dass das sehr, sehr individuell ist. Und wenn ich dem einen sage, der Wert von 100, mal jetzt als Beispiel, der ja nicht existent ist, würde reichen, dann weiß ich nicht, wann der unterschritten wird und jemand gefährdet ist. Da sind sehr viele Fallstricke drin und deswegen rate ich davor ab, die Entscheidung zum Boostern daran zu koppeln.
Da gibt es natürlich extrem viele
Darf ich da vielleicht auch noch was ergänzen? Ich sehe das genauso und ganz wichtig vielleicht auch dabei, die Antikörper ist ja nur ein Teil der Medaille. Das Immunsystem besteht aus den Antikörpern, aber auch aus den weißen Blutkörperchen. Und wir wissen, dass die auch eine ganz wichtige Rolle spielen. Die sind sehr viel schwerer sogar zu messen als die Antikörpertiter. Und wir wissen, wie Herr Stürmer das gesagt hat, dass die Antikörper relativ rasch abfallen nach allen Impfungen. Da haben wir ja viel Erfahrung mit. Und wir wissen aber auch, dass die T-Zell-Antwort, also die Antwort der weißen Blutkörperchen, eine umso größere Rolle spielt, je später, je größer der Abstand zur Infektion ist. Deshalb eben diesen anderen Teil, den sehen wir überhaupt nicht, wenn wir jetzt die Antikörper messen. Und deshalb ist es wirklich absolut sinnlos. Es gibt diese Empfehlungen, zeitliche Empfehlungen, die sind auf Studien begründet und die machen eine Menge Sinn. Und so sollten wir es auch handhaben.
Jetzt ist Ihre Meinung da relativ klar und deutlich, aber ich glaube nicht die von allen Ärzten, denn viele Menschen schreiben uns, Jasmin gehört dazu, sie hatte 2020 schon Corona, im April 21 dann die erste Impfung erhalten, danach war ihr Antikörpertest bei 235 und jetzt hat sie wieder den Wert bestimmen lassen und er liegt bei 7000. Mein Arzt hat mir jetzt erstmal abgeraten, schreibt sie weiter, von der nächsten Impfung und dann soll ich lieber davor nochmal den Antikörperwert bestimmen lassen.
Ja, das ist nicht in den Empfehlungen widergespiegelt, einfach aus dem Grund, weil wir es nicht wissen. Ich kenne diese ganze Situation, wir müssen uns da tagtäglich mit diesen Anfragen auch auseinandersetzen und ich kann wirklich jedem nur empfehlen, wenn der Zeitpunkt zum Boostern gekommen ist, dann bitte die Boosterung wahrnehmen. Wir haben zwar aktuell die Delta-Variante, gegen die uns auch die Zweifachimpfung sehr gut schützt. Wir stehen vor der Gefahr, dass Omikron hier durchläuft. Und da wissen wir, dass die Boosterimpfung mehr oder weniger der optimale Schutz ist. Und ich kann nur davon abraten, sich an Antikörperwerten festzuhalten und Entscheidungen davon abhängig zu machen.
Und Herr Hübner, das ist auch kein Unterschied bei Kindern zum Beispiel? Denn ich kann mir vorstellen, dass auch viele Eltern zumindest in der Versuchung sind, dann einen Antikörpertest zu machen.
Also wie gesagt, wir haben, wie Herr Stürmer das gesagt hat, wir haben erstens mal keine vernünftigen Werte, bei Kindern noch weniger als bei Erwachsenen, wo wir sagen können, ein bestimmter Titer stellt einen sicheren Schutz dar. Leider Gottes, das wäre schön, wenn das so wäre, aber es ist so nicht. Wir haben diese Zahlen nicht. Und wie gesagt, das gilt bei Kindern genauso. Es gibt diese Empfehlungen. Die machen Sinn, dazu gibt es die Studien, das ist untermauert und so sollten wir es auch machen.
Ich persönlich habe mich gefragt, Herr Stürmer, was glauben Sie eigentlich, wie viele Menschen gibt es, die sowohl doppelt geimpft als auch infiziert sind und anschließend geboostert wären? Und wäre das ein Problem?
Nein, ich denke nicht, dass es ein Problem ist. Natürlich geht man immer davon oder sagt man, man soll nach dem letzten Ereignis eben entsprechende Zeit warten, weil man so ein bisschen sagt, okay, der Schutz wird eine gewisse Zeit reichen und man will natürlich nicht zu früh reingehen, um das Immunsystem vielleicht überzustimulieren. Aber wir hätten jetzt schon sicherlich mehr Signale bekommen von überschießenden Immunreaktionen, wenn das tatsächlich ein Problem wäre, weil die Dunkelziffer ist ja nicht gerade klein. Also viele Menschen wissen wahrscheinlich gar nicht, dass sie vielleicht schon die Infektion durchgemacht haben. Und insofern sehe ich das jetzt nicht als problematisch. Nichtsdestotrotz, wenn man weiß, wann man sich infiziert hat oder wann man geimpft worden ist, würde ich die Abstände definitiv einhalten. Das kann sein, dass wir dann irgendwann mal über 3-Monats-Abstände reden. Also BioNTech redet ja schon davon. Und wir haben noch viel, viel zu lernen, was das Ganze angeht. Also was wir heute sagen, was Abstände angeht, muss morgen nicht mehr unbedingt gültig sein.
Okay, also und momentan, wenn Sie von Abständen reden, dann sprechen wir über die 6 oder schon 5 Monate.
5 bis 6 Monate, genau.
Okay, 5 bis 6. Also wenn ich das richtig verstanden habe, es gibt nicht zu viele Antikörper.
Nein, scheinbar nicht. Also ich gehe nicht davon aus. Ich selber kann es, ich sage es jetzt an meinem Beispiel, ich habe seit 7 Monaten habe ich meinen Schuss hinter mir. Ich habe die Infektion letztes Jahr im März gehabt, habe einen Schuss gebraucht. Mein Antikörperwert ist immer oberhalb des messbaren Bereiches. Trotzdem gehe ich nächste Woche zum Boostern. Deswegen.
Gut, dann an der Stelle vielleicht auch nochmal ein Fazit oder berühmte letzte Worte von Kinderarzt und Virologe. Fangen wir mit Ihnen an, Herr Dr. Stürmer. Also Boostern, ich habe das so rausgehört, ist nie ein Fehler. Und auch für die Kinderimpfung stehen Sie absolut. Würden Sie mit dem Fazit mitgehen?
Definitiv. Wir wollen aus diesem Kreislauf zwischen Lockerungen und Lockdown raus. Und wir kommen damit nur raus im Augenblick, wenn wir vernünftig impfen und boostern. Und insofern kann ich das nur absolut unterschreiben, dass das ganz, ganz wichtige elementare Bestandteile sind.
Und Herr Hübner, berühmte letzte Worte. Sie teilen die Meinung von Herrn Stürmer oder was ist Ihr Fazit dieser ersten Stunde?
Also ich denke, bei den Erwachsenen ist das absolut klar und überhaupt keine Frage. Bei den Kindern, glaube ich, haben wir eine ganz gute Situation, dass wir eine Zulassung haben, dass wir durch diese Öffnungsklausel die Möglichkeit haben, Kinder zu impfen, auch sicher zu impfen, also jetzt die 5- bis 11-Jährigen. Ich denke, damit sind wir in einer sehr guten Situation und Eltern können das für sich selber entscheiden. Ich kann es nur noch mal sagen, es ist eine persönliche Entscheidung. Ich würde mein Kind in der Situation impfen lassen, einen 7-Jährigen, einen 6-Jährigen. Ich denke, es ist aber auch vertretbar, und so sagt es die STIKO, dass wir uns noch etwas Zeit nehmen. Die Studien laufen in den USA. Wie gesagt, sind Millionen Kinder geimpft. Wir werden innerhalb von wenigen Wochen, denke ich, die Informationen haben. Und wer sagt, er will darauf auch noch warten, das ist, glaube ich, genauso gut zu vertreten.
Dann vielen Dank an Sie, Herr Stürmer, und auch an Sie, Herr Hübner. Bleiben Sie gesund. Und unser ARD-Rechtsexperte, der bleibt Frank Bräutigam bei uns. Ab 2 kommt dann auch noch SWR-Wissenschaftsjournalist und Arzt Patrick Hühnerfeld in die Runde mit dazu. Und dann sprechen wir auch noch über psychologische Aspekte kurz vor Weihnachten und an den Feiertagen. Belaste das Thema Impfen ja viele gute Freunde und Familien. Das SWR 3 Spezial bis 15 Uhr und soweit an Sie. Herzlichen Dank.